letztes Mal eine Person, die zum Glauben kommt und zu einem Jünger wird. Wir haben gesehen Petrus, wir haben gesehen Matthäus/Levi, wir haben gesehen die Frauen beim letzten Mal. Und die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind und die ihm ganz praktisch gedient haben, ganz praktisch. Jesus nachzufolgen, ein Christ zu sein, kannst du auch ganz praktisch. Dafür musst du nicht Prediger werden, dafür musst du nicht unbedingt Missionar werden, du musst nicht Worshipleiter werden, du musst nicht Pastor werden. Du kannst auch ein super wirksamer Christ sein mit deinen ganz normalen Gaben, die du hast. Wenn du die Gabe hast, du bist ein hammermäßiger Handwerker. Du kannst gut Dinge bauen. Du kannst ja so ein Segen sein für andere dadurch. Du bist einfach sportlich und kannst Dinge schleppen. Du kannst bei Umzügen helfen. Das ist so ein krasser Segen. Wirklich mit allem, was ihr so an Gaben bekommen habt oder was ihr an Gaben habt, ihr könnt einfach Jesus damit dienen. Das war so, finde ich, das war letztes Mal, was mich mega angesprochen hat, so an diesen Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Und jetzt kommen wir zu dem letzten, ich sag mal, Apostel, der zum Glauben gekommen ist, und das ist Paulus oder beziehungsweise Saulus. Er ist der letzte in der Reihe der Apostel. Er selber ist, bevor Jesus gekreuzigt wurde, war er kein Nachfolger von Jesus. Alle anderen Apostel schon, aber er nicht. Er ist wirklich eine Ausnahmeperson. Im Gegenteil, er war eigentlich ein Gegner. Als Jesus seinen Dienst hatte, war er schon ein Gegner von Jesus. Er hat dieser Sache nicht vertraut. Er hat diesem Movement nicht vertraut. Er hat dieser Bewegung nicht vertraut. Er hat das alles für falsch gehalten und sogar für gefährlich. Nicht nur für falsch, sondern er hat gesagt, das ist gefährlich. Dieser Mann ist gefährlich, Jesus Christus, und seine Jünger sind gefährlich und ihre Botschaft ist gefährlich. Und dass sie diesen Mann so dermaßen verehren, das ist gefährlich. Und deswegen war er ein unglaublich krasser Gegner. Er war, wenn ihr so wollt, ein Antichrist. War er wirklich. Er war ein Antichrist im eigentlichen Sinne. Antichristus. Er war gegen Jesus. Und zwar so sehr, wie man nur sein kann. Er hatte so einen Eifer, er entwickelte so einen Eifer, die Christen zu verfolgen, dass es einzigartig war. Also, den meisten war es genug, ich sage mal, die Christen vielleicht irgendwie zu dissen, zu diskriminieren, sie nicht mit dem Hintern anzugucken, sie zu ignorieren vielleicht auch, warten, bis sie vielleicht weggehen, bis sich die ganze Sache erledigt hat, bis sich das von selber wieder ausläuft. Aber Saulus war das nicht genug. Er wollte aktiv diese Sache vernichten. Er wollte da einen Riegel vorschieben, und er wollte dieses ganze Movement auslöschen. Angefangen hier in Apostelgeschichte, Kapitel 7, da ist die Steinigung von Stephanus beschrieben und Saulus war mit dabei. Hier tritt er das erste Mal in Erscheinung. Und er ist so ein bisschen wie dieser Dark Sith Lord in Star Wars. Ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen. Ich bin nicht so mega Star Wars affin. Also ich bin nicht so mega into Star Wars so. Ich bin so nicht der übelste Fanboy, aber ich mag Star Wars. Und ich glaube, es gibt so eine Szene, wo das erste Mal so Darth Maul zum Beispiel auftritt. Es ist ewig her, dass ich diese Filme gesehen habe. Aber es ist ein bisschen so, wie hier kommt das erste Mal diese Person Saulus, dieser dunkle Dark Lord, dieser Sith Lord tritt hier auf die Bühne. Kommt das erste Mal in die Kamera sozusagen. Wird das erste Mal von der Kamera eingefangen und du denkst so, sheesh, wer ist er? Was ist bei ihm schiefgelaufen? Und wenn ihr mal lest hier Apostelgeschichte 7, Vers 57. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu, nachdem Stephanus eine Predigt gehalten hatte. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Kameraschwenk auf ihn, auf sein Gesicht. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Da stehst du daneben. Du bist der Erste. Und es werden noch viele folgen, bis wir dieses Geschwür ausradiert haben. Er hatet so hart. Er hatet so hart, diese neue Bewegung. Warum? Und dann lesen wir noch so ein bisschen weiter. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Es kommt so richtig plötzlich, wie so ein Gewitter, so ein heftiges, plötzliches Gewitter, was einfach alles, es kommt ein riesiger Regen, es kommt ein Sturm, ein richtiges Unwetter. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Und jetzt wieder Saulus. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Und ich meine, er hat, glaube ich, gedacht, ja, es kann noch klappen. Das Ganze ist noch so jung. Das Christentum, was noch gar nicht Christentum hieß, dieser Glaube an diesen Jesus ist noch so frisch. Jetzt kann man die Uhr noch zurückstellen. Man kann das Ganze noch, ja, den Rewind-Knopf drücken und irgendwie alles zurückspulen und als ob nichts gewesen ist. Und er setzt alles daran, genau das zu tun. Er durchsuchte Haus für Haus. Und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen. Und ließ sie ins Gefängnis bringen. Dieser Mann hat keine Gnade. Er sagt sich, ich darf keine Gnade haben. Hier geht es um Gott. Und Gott ist heilig. Und wenn mein Volk anfängt, einen Mann zu verehren, der nicht von Gott ist, dann ist das ein Problem. Und da muss ich was dagegen machen. Saulus fühlt sich absolut im Recht. Er denkt, er liegt richtig. Er ist absolut überzeugt von seiner Sache. Und ich finde es krass, und es ist ja nicht nur hier so, aber wisst ihr, es ist krass, wie überzeugt man von einer Sache sein kann, die aber trotzdem falsch ist. Man kann so überzeugt davon sein und trotzdem so falsch liegen. Man kann so übermotiviert in irgendeine Sache reinsteigen und irgendwann merkt man, es ist komplett falsch. Ich weiß nicht, ob ihr so Interviews kennt oder mal euch so eine Doku angeguckt habt von Neonazis, die ausgestiegen sind, die irgendwann so einen Moment und so einen Punkt hatten in ihrem Leben, wo sie gemerkt haben, das ist alles falsch. Das ist alles komplett falsch. Die letzten 10 Jahre waren falsch. Und die waren so übermotiviert dabei. Die haben alles mitgemacht. Die haben 100% reingesteckt in ihren Club, in die Sache. Die haben sich, ja, geprügelt. Die haben andere, ja, verprügelt. Vielleicht schwer verletzt teilweise, vielleicht sogar jemand getötet. Ich habe also eine Doku von einem gesehen, der hat, ja, jemanden aus Versehen, aber es ist einer zu Tode gekommen bei einer Schlägerei, wo er mit dabei war. Und das ist krass. Und wenn so jemand irgendwann an den Punkt kommt, wo er merkt, es ist alles falsch gewesen, es ist alles so falsch gewesen, das ist heftig. Es ist gut, Es ist ein Wunder, aber es ist heftig. Dieser Mann wusste, ich verliere jetzt alle meine Freunde. Und er war in diesem Club, in diesem Nazi-Club, weil das seine Freunde waren. Weil er vorher nie woanders Fuß fassen konnte. Weil er nirgendwo anders vorher aufgenommen wurde, nur in diesem Nazi-Club. Und das war seine Familie. Das waren seine Jungs, das waren seine Leute, seine Freunde. Für die, hätte er gesagt, für die wäre ich gestorben. Und in dem Moment, wo er merkt, das ist alles falsch, was wir hier machen, das ist totaler Bullshit. Wir sind auf so einem falschen Film. Und in dem Moment, wo er sich entscheidet, ich muss raus, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will so nicht mehr leben, da gibt er alles auf. Da sterben für ihn, oder er stirbt in dem Moment für seine Freunde, für seinen Club, für seine Sache. Er hat 10 Jahre in den Sand gesetzt. 10 Jahre übermotivierter Einsatz. Ich weiß, das ist komisch, also dass ich das sage über einen Nazi-Club. Es geht ja nicht um Fußball oder so oder um Sport, aber trotzdem, man investiert ja Zeit, Mühe, Geld, seine Gesundheit. Und ich glaube, so ein bisschen ist es hier bei Saulus. Wir lesen jetzt mal, wie das passiert ist. Wie kam bei ihm dieser Umschwung? Und darüber sind Bücher geschrieben worden, über diesen Moment. Wie konnte dieser Saulus, der sowas wie, ja, ein Dark Sith Lord war, wie konnte er zu einem Jedi werden? Wie konnte er auf die helle Seite der Macht kommen? Wie konnte er von der dunklen auf die helle, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Saulus, Kapitel 9, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Dieser Mann ist so motiviert. Es reicht für ihn nicht, seine Stadt zu säubern. Nein, er will auch noch die Nachbarstadt säubern. Denn er weiß, dass die Ratten dahin geflohen sind. Dieser Mann ist so, keiner war so motiviert. Ich glaube, auch seine Leute haben gesagt, Bro, mach mal auf chill. Du bist so heftig. Aber ne, wir sehen einfach, wie heftig er drauf war. Auch in Damaskus wollte er genau die Leute aufspüren. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Das ist dieses Erlebnis auf der Straße nach Damaskus. Es ist ein Erlebnis, was ihn umwirft, was ihn zu Boden stürzen lässt. Und es erinnert mich wiederum an Petrus, es erinnert mich wiederum an Daniel, der einfach zu Boden stürzt vor diesem Engel. Und Petrus, der vor Jesus auf die Knie fällt. Und Saulus, der auf den Boden stürzt, weil dieses Licht ihn so heftig blendet. Und was sagt Jesus? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul hieß Saulus eigentlich. Und Saulus ist der Name von diesem König, den ihr alle kennt, der ja auch so eine Art Dark Lord war. Saulus hatte super gut angefangen. Er war ein super guter, bescheidener, junger Mann. Als er König wurde, war alles total gut bei ihm. Er war so demütig, er hat sich sogar versteckt. Als die Leute ihn zum König machen wollten, er wollte das nicht. Er hat sich versteckt. Er war keiner, der gerne im Mittelpunkt stand, der gerne irgendwie ganz oben sein wollte. Er hat gesagt zu Samuel, warum soll ich König werden? Ich komme aus dem kleinsten Stamm von ganz Israel. Meine Eltern sind Bauern, wir kommen aus so einem kleinen Kuhdorf. Warum soll ich König werden? Wie soll ich denn das machen? Und er fing so gut an, aber wenn ihr die Geschichte von Saulus lest, ist es faszinierend. Mit der Macht kommt auch, ja, steigt was in ihm auf, was einfach böse ist. Rebellion. Er merkt einfach immer mehr, er macht einfach immer mehr, was er will, ohne an andere zu denken. Und irgendwann wird er dieses Tier, dieses Monster, was bereit ist, seinen eigenen Sohn zu töten. Dieser Mann tötet fast sein eigenes Kind vor Wut. Er hat diese heftigen cholerischen Wutanfälle, er ist teilweise völlig deprimiert. Er verfolgt David, diesen jungen, begabten, gesalbten Mann. Er ist eifersüchtig, zerfressen von Neid. Dass alle nur über David, immer David, David, David. Keiner schreibt ein Lied über Saul. Alle schreiben immer nur Lieder über David. Alle lieben David, aber niemand liebt Saul. Saulus ist von einem Jedi zu einem Sith, ist es so? Ja, geworden. Er war ein Jedi am Anfang. Und er war am Ende so dunkel und düster. Und alles, was er am Ende wollte, war eigentlich nur David töten. Koste es, was es wolle. Und das ist halt Saulus. Und Saul trägt diesen Namen von diesem König. Und wenn ihr dann mal abcheckt, und das ist ziemlich nice, in 1. Samuel, Kapitel 26, ist diese Situation, Saul jagt David bis in die Wüste, schlägt dort sein Lager auf, mitten in der Nacht schleicht sich David in das Lager hinein, schleicht sich mit 2, 3 Männern zu Sauls Zelt, geht in Sauls Zelt hinein. Am Kopfende von Saul steckt dieser Speer, sein Speer, Saul und seine Speere, er war irgendwie Speerfan, das war seine Lieblingswaffe, steckt dieser heftige Speer und seine Männer sagen ihm, ey, nimm den Speer und ramm ihm das Ding im Kopf, Alter. David sagt, auf keinen Fall mache ich das. Alles, was David macht, ist, gute Frage. Ich glaube, er nimmt so einen Zipfel von seinem Kopfkissen oder vom Mantel. Das macht er später, glaube ich, in der zweiten. Es gibt zwei ähnliche Situationen eigentlich, wo David zweimal eigentlich die Chance hat, Saulus zu töten, aber er macht es nicht. Ah ja, er nimmt seinen Speer. Nice, danke. Und seinen Wasserkrug. Und dann gehen sie ganz heimlich wieder raus aus dem Lager. Am nächsten Morgen. David ist ein bisschen außerhalb vom Lager, auf so einem Hügel oder so, und dann ruft er runter, Saul. Und dann in Vers 17, Saul erkannte die Stimme Davids und sagte, ist das deine Stimme, mein Sohn David? David antwortete, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und er sprach weiter, warum jagt denn mein Herr seinen Knecht nach? Ja, was habe ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? Und das ist genau dieser Satz, den Jesus sagt zu Saul. Saul wusste ganz genau, dieser Satz erkannte ihn aus dem Alten Testament. Was verfolgst du mich? Was jagst du deinem Knecht nach? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul kannte die Bibel ja in- und auswendig. Er war heftig. Er war der heftigste Bibel-Nerd, den es überhaupt gab. Er wusste ganz genau, was das jetzt hier für eine Bibelstelle ist, die da eine Stimme ihm aus dem Himmel sagt. Und er denkt sich so, heftig. Es ist, als ob David mit mir redet. Was ist, als ob David mit mir, Saul, redet? Das ist, als ob ich der böse König Saulus bin, der David verfolgt. Zu Unrecht. Und ich glaube, das hat ihn so weggeflasht, diese Situation. Und was macht Saul? Zurück zu Saul, im Alten Testament Saul sagt, ich habe gesündigt. Komm zurück, mein Sohn David. Auch Saul merkt, boah, scheiße, ich bin sowas von falsch. Warum verfolge ich David überhaupt? Was ist los mit mir? Es ist, als ob kurz seine Augen geöffnet werden für seine, dafür, dass er ein komplettes Arschloch ist, seit Monaten. Und es ist, als ob er ganz kurz erkennt, was er da eigentlich tut. Und dann sagt er nochmal in Vers 25, und Saul sagte zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Und es ist so, keine Ahnung, ich finde es so krass, wenn man das auf die Situation in der Apostelgeschichte bezieht. Mal schauen, wie Saul jetzt reagiert in der Apostelgeschichte. Also Saulus merkte, übelst, ich bin völlig falsch. Und auch unser Saul in Apostelgeschichte merkt, ich bin völlig falsch. Ich bin völlig falsch. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Er hat 3 Tage intensiv nachgedacht. Und ich glaube, er hat 3 Tage darüber nachgedacht, steige ich aus oder steige ich nicht aus? Wisst ihr, so wie zum Beispiel dieser Neonazi, steige ich aus oder nicht? Und was kostet mich das? Soll ich es wirklich machen oder nicht? Bin ich bereit, die Kosten zu tragen, wenn ich aussteige? Bin ich bereit, alle meine Freunde aufzugeben? Bin ich bereit, meinen Titel aufzugeben? Bin ich bereit, meinen Job aufzugeben? Bin ich bereit, meine Professur an der Uni aufzugeben? Bin ich bereit, verfolgt zu werden, verächtet, verachtet von meinen alten Kollegen? Bin ich bereit, ein Narr zu werden, ein Clown, ein Dummkopf, ein Verrückter für viele? Denn für viele war das Paulus ab dem Moment ein Clown, ein Dummkopf, ein Verrückter. Jemand, der den Verstand verloren hat. Warum ist Saulus jetzt auch einer von denen? Ernsthaft? Saulus? Gerade Saulus, das ist lächerlich. Saulus war ihr größter Gegner. Jetzt ist er einer von ihnen. 3 Tage denkt er nach. Er isst nichts, er fastet. Er fastet, denn er muss wissen, er muss eine Entscheidung treffen. War das jetzt einfach nur, habe ich mir das nur eingebildet? War das echt? War das Gott, der mit mir geredet hat? Und was hat das zu bedeuten? Bin ich wirklich Saulus? Bin ich wirklich dieser böse König Saul, der den Gesalbten des Herrn verfolgt und seine Jünger, so wie Saulus David und seine Jünger verfolgt hat? Und ich glaube, oder wir wissen, was die Antwort ist. Und jetzt geht's weiter. In Damaskus lebte ein Jünger, Jesu, namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also in diesen 3 Tagen hat Saulus gebetet. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Und das ist das Letzte, was ich hierzu sagen will. Diese ganze Sache ist so krass, weil diese Geschichte hat die Welt verändert. Es ist ohne Witz. Es gab keinen, der mehr für Jesus sich eingesetzt hat zu dieser Zeit als Paulus. Es gab niemanden, der mehr all in gegangen ist als er. Niemand hat so intensiv daran gearbeitet, dass das Evangelium, also die gute Botschaft davon, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und Menschen frei macht. Diese gute Botschaft, es gab niemanden, der mehr dafür gearbeitet hat, dass sie in der ganzen Welt gehört wird. Vom allergrößten Gegner. Es gab niemanden, der die Christen mehr gehatet, verfolgt hat, eingesperrt hat, ihn nachgespürt hat als Saulus. Es gab aber auch niemanden, der dann mehr gebrannt hat für die Sache, für Jesus Christus und für diese Botschaft. Er hat sein Leben so oft riskiert und fast verloren nach dieser Sache. Er ist ein unglaubliches Vorbild. Er ist jemand, der, wie gesagt, die Welt unglaublich krass verändert hat. Ein Mann und diese Entscheidung für Jesus. Und als er sich entschieden hat, ich glaube, er hat sich nur drei Tage genommen, um darüber nachzudenken, mache ich das jetzt oder nicht? Bin ich jetzt einer von denen oder nicht? Bin ich jetzt weiterhin der alte Saul? Oder bin ich jetzt ein Jünger von Jesus Christus? Bin ich jetzt auch einer von ihm? Er hat sich nur 3 Tage dafür genommen, darüber nachzudenken. Und dann hat er eine Entscheidung gefällt. Also er hat nochmal erlebt, dieses Wunder, ne, dass er wieder sehen konnte. Das war nochmal eine Bestätigung. Und wisst ihr, ich finde es so krass für uns. Er steht auf und er lässt sich taufen. Er steht auf und sagt, Hananias, tauf mich. Tauf mich. Er kann wieder sehen und sagt, bitte, ich will jetzt getauft werden. Weil er lässt sich erst taufen und dann isst er was. Also, ich will jetzt sofort getauft werden, vorm Abendessen noch. Und dann will ich was essen. Aber jetzt müsst du mich erstmal taufen. So. Und ich finde das so für uns krass, Leute. Echt, wenn wir Gesundheit, wenn wir was Krasses mit Jesus erleben, wenn Jesus zu uns redet, so wie hier Jesus zu Saulus geredet hat, wenn wir wirklich uns darüber nachdenken und sagen, okay, das war wirklich vom Herrn, diese Ansage, dann lass uns doch wie Saulus sein und es wirklich durchziehen. Lass uns darüber nachdenken, lass uns eine Entscheidung fällen, wie wir uns verhalten. Ja, und dann lass es uns tun. Er lässt sich einfach sofort taufen. Ich weiß nicht, für viele ist es so, ich bin Christ und vielleicht will ich mich irgendwann auch nochmal taufen lassen. So, wisst ihr, was ich meine? So, bei mir selber war es auch ein bisschen so. Und das ist irgendwie voll witzig, aber ich habe mich auch irgendwann entschieden, so Jesus aktiv nachzufolgen und einer so von seinen Jüngern zu sein, einer auf denen. Und dann habe ich nochmal irgendwie so separat darüber nachgedacht, ob ich mich taufen lasse. So. Aber Saulus ist halt so ein heftiger, radikaler Typ. Er hat gesagt, ich entscheide mich jetzt und das bedeutet, dass ich mich sofort taufen lasse und das heißt, dass jeder sofort weiß. Ne, eine Taufe, das war einfach, jeder wusste dann, du bist Christ. Wenn du dich taufen lässt, jeder wusste, du bist Christ. Du hast öffentlich dich dazu bekannt, das ist einer von diesen Christusleuten. Und diese, ein bisschen, ein Hauch mehr von dieser Radikalität, von diesem, okay, ich habe mich dafür entschieden und jetzt ziehe ich es einfach komplett durch. Ein bisschen mehr davon, ja, lass uns ein bisschen mehr wagen in die Richtung. Lass uns mutig sein und Entscheidungen fällen. Lass uns Entscheidungen nicht zu lange aufschieben. So. Wisst ihr, es gibt auch ein zu lange, dass man sagt, ich denke jetzt 2 Jahre mal darüber nach, ob das was für mich ist oder nicht. Lass uns ein bisschen mutiger sein. Und Jesus dann auch einfach nachfolgen, so wie Paulus. Ich bete noch kurz. Ja, ich danke dir für, dass du diesen Saulus
ja, dass du ihm einfach begegnet bist. Und Herr, wir denken wieder mal einfach an die Menschen, die wir kennen, die, ja, die vielleicht sogar mega anti sind, so wie Saulus, wo wir einfach denken, boah, der wird bestimmt niemals irgendwas damit anfangen können oder davon hören möchten, hören wollen oder mit mir darüber reden wollen, über Glauben oder über Gott oder über Jesus. Herr, wir bringen dir erneut, wie auch letzten Freitag, genau diese Menschen aus unserer Schulklasse, aus unserem Freundeskreis, wo wir einfach denken, das passt einfach gar nicht. Und im Gegenteil, die Person hatet sogar einfach komplett auf Religion oder auf Glauben oder vielleicht auf christlichen Glauben. Jesus, wir bringen dir die Menschen, die vielleicht sogar, in dieser Stadt mit dem IS sympathisieren und wirklich richtig haten und wirklich auch Christen haten und komplett anti sind. Und wir bringen dir einfach diese Saulusse, Jesus, die so übermotiviert sind, darin einfach dagegen zu sein. Und wir wollen sie in deinem Namen segnen, Jesus. Und ich bitte, Herr, dass du ihnen erscheinst, Jesus. Bitte begegne ihnen. Komm du in ihr Leben. Ja, komm mit deinem Licht in ihr Leben. Erleuchte ihr Leben, Herr. Damit sie einfach sehen, Herr, wie gut du bist. Und dass du der Auferstandene bist, der Lebendige. So wie Saulus es nicht mehr leugnen konnte. Ja, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist mir erschienen. Und somit ist er auch der Messias. Und Herr, bitte hilf uns, dass wir nicht so lange die Dinge auf die lange Bank schieben, also dass wir mehr wie Paulus werden und wirklich Entscheidungen treffen, lernen Entscheidungen zu treffen, aber auch Entscheidungen durchzuziehen, Herr. Wenn wir Buße tun, dass wir es dann auch wirklich durchziehen. Wenn wir irgendwie erkennen, dass irgendwas, falsch läuft bei uns, dass wir irgendwo was verändern müssen, Herr, dass wir es dann auch wirklich durchziehen. Hilf uns bitte mit deinem Heiligen Geist, dass wir einfach so einen Hauch von Paulus abbekommen können, von dieser Entschiedenheit her. Und dass wir auch wirklich das leben können, was wir glauben, Jesus. Und ja, authentisch einfach sind, Vater. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.